SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Am Mikrofon ist Carsten Otte. Eigentlich finden die Gespräche zur SWR-Bestenliste an den unterschiedlichsten Orten statt. In Freiburg, Stuttgart, Edenkoben, Bühl, Frankfurt, Karlsruhe und so weiter. Aber aufgrund des Lockdowns, der durch die zweite Welle in der Corona-Pandemie nötig wurde, dürfen öffentliche Veranstaltungen mit Publikum derzeit immer noch nicht durchgeführt werden. Wir haben also auch das Gespräch über die SWR-Bestenliste im März in Hörfunkstudios verlegt. Aus der Jury sind heute zugeschaltet aus Mannheim der freie Literaturkritiker Michael Braun. In Berlin sitzen Cornelia Geißler, die Literaturredakteurin für die Berliner Zeitung ist, und Dirk Knipphals, der die Literaturseiten der Taz betreut und den wir als neues Mitglied in der Jury der Bestenliste begrüßen. Aus den vier Büchern, die wir heute vorstellen, lesen Antje Keil und Sebastian Miro. Jeden Monat wählen 30 Literaturkritikerinnen und Kritiker aus dem deutschsprachigen Raum 10 Bücher auf die SWR-Bestenliste. Und das erste Buch, über das wir heute sprechen, steht auf Platz 7 der Bestenliste im März und ist ein sehr eigenwilliger Aussteigerroman. Zanschoer Klinken heißt das neue Werk von Thomas Kunst, der seit vielen Jahren Lyrik und Prosa veröffentlicht, und zwar in größeren und kleineren Verlagen. Zanschoer Klinken ist nun bei Suhrkamp erschienen und im Mittelpunkt steht ein Mann namens Bengt Claßen, der ein neues Leben anfangen möchte. Michael Braun, stellen Sie diesen merkwürdigen Kerl doch einmal vor.
Ja, erstmal Thomas Kunst, das ist ja ein Mann von enormer Einbildungskraft und immer getragen von einem Furor der Sprachbegeisterung. Er kommt jetzt nach meinem Empfinden von der Lyrik her, was man seinem Schreiben auch wirklich anmerkt, weil er sein Sprachmaterial immer bis an die Grenze erhitzt oder dynamisiert. Und dieser Bengt Claßen, den er da in den Mittelpunkt dieses sehr unorthodoxen Romans Zanschoer Klinken stellt, ja, was ist mit dem passiert? Er hat vielleicht eine Lebenskrise. Ein Mann Mitte 50, seine Biografie hat sich jäh verändert, wie es schon auf der ersten Seite heißt. Seine Freundin oder Frau hat ihn verlassen. Sein treuer Hund ist gestorben. Und was geschieht nun? Thomas Kunst beschreibt, wie dieser Held Bengt Claßen auf sehr eigenwillige Weise einen Neuanfang starten will. Er nimmt das Halsband des gestorbenen Hundes, legt es auf das gebogene Armaturenbrett seines Autos, und sein Beschluss ist, wenn dieses Halsband herunterfällt, dann starte ich sofort ein neues Leben. Und der Ort, an dem er zum Stehen kommt, heißt hier Zanschoe, liegt in Norddeutschland und ich vermute in Mecklenburg-Vorpommern, wo viele Ortschaften Güstrow, Schwiesow, Bützow oder eben möglicherweise Zanschoe heißen. Ja, und dort öffnet sich eigentlich die Welt in der tiefsten Provinz. Es beginnen Fantasiereisen in den Indischen Ozean, in die Karibik, nach Sansibar und Kolumbien. Wieso kann das in Zanschoe passieren? Es passiert erstmal sehr viel in der Fantasie des Erzählers. Und in Zanschoe gibt es einen Getränkemarkt, Getränkewolf und einen Feuerlöschteich. Das sind die Plattformen, an denen die Sehnsuchtsreisen, wie ich mal sagen möchte, gestartet werden. Reisen um die weite Welt bei maximaler Bodenhaftung.
Das kann man wohl sagen. Und an diesem Ort, Zanschoe, den man tatsächlich nicht auf der Landkarte findet, schaut Bengt Claßen auch auf sein Leben zurück. Das hört sich jetzt tatsächlich konventioneller an, als der Roman von Thomas Kunst, Sie haben es gerade eben gesagt, Herr Braun, gestaltet ist. Und ich denke, die folgende Lesung aus dem Buch wird das auch zeigen. Sebastian Miro trägt aus Zanschoer Klinken vor.
Auf diesem Bild hier bin ich 10 Jahre alt. Der Schatten über meinem Gesicht gibt sich die unbändigste Mühe, frei zu sein von Zauber. 20 Jahre später sind meine Mama und ich zusammen auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt. An einem Stand mit Schnitzprodukten aus dem Erzgebirge nimmt sie einen gewundenen, etwa 5 bis 7 Zentimeter langen Schlüsselanhänger, einen Handschmeichler zwischen Finger und Daumen. Sie bewegt sich damit auf mich zu. Aber natürlich nur, um mir diesen Schatz zu zeigen, etliche Meter vom Stand entfernt. Wir fliehen durch die Menge. Mein über alles geliebter Sohn, es gibt ein Geheimnis, das ich mit ins Grab nehmen muss. Meine über alles geliebte Mutter, deiner unbändigen Liebe mir gegenüber habe ich es zu verdanken, dass aus mir ein Mensch geworden ist, der längst mit all deinen Geheimnissen vertraut ist und sie bis zuletzt für sich behält. Wenn du zu Besuch warst und wir uns betranken, wählte ich für dich die Nummer deiner verheirateten Liebhaber. Warum wolltest du, dass ich die Stimmen der Frauen hörte und nicht du? Deine Sehnsucht nach ruhigen Männern mit blauen Augen und einer hohen Intelligenz überraschte mich nie. So etwas war zwischen Zanschoff und Höverlake auf Verkehrsinseln, in Wäldern und auf Parkplätzen nie für dich zu finden. Scheiß auf all die Quellen. Du hast aus mir mit deiner ungezügelten Liebe ein außerordentliches Reh gemacht. Aber zwei dieser Rehe vertrug unsere Familie nicht. Ich hatte das Gefühl, mit dir allein aufzuwachsen. Kein Vater, der meine Zeugnisse oder Inlandseinsätze an der Küste kontrollierte. Ich konnte in größter Liebe ein Idiot sein und meine Zimmerwelt dekonstruieren. Bis ich 16 war, habe ich mit Indianern gespielt. In den Gebirgen umgekippter Sessel, in den getrockneten Flussläufen von Blechautobahnen und Teppichrandverwerfungen. Mit 17 war ich das erste Reh in Norddeutschland, das Gedichte schreiben wollte.
Sebastian Miro las aus dem Roman Zandschuher Klinken von Thomas Kunst, der im Surkamp Verlag erschienen ist und der auf Platz 7 der SWR-Bestenliste im März steht. Mit 17 war ich das erste Reh in Norddeutschland, das Gedichte schreiben wollte, heißt es in dem Roman. Cornelia Geißler, mit dem Rehmotiv spielt Thomas Kunst ganz offensichtlich das Märchen Brüderchen und Schwesterchen von den Gebrüdern Grimm an. Darin wird nämlich das Brüderchen in ein Reh verwandelt, nachdem es aus einer verzauberten Quelle getrunken hat. Was für eine Sprach- und Gedankenwelt betreten wir überhaupt in diesem Roman?
Eine unheimlich reiche. Also das Brüderchen- und Schwesterchen-Motiv ist ja nur eines. Er geht ja auch in Musik, in die Dichtung, und es ist ein reiches, also von Film war auch schon die Rede, ein reiches Name-Dropping auch in diesem Roman. Und dieses Reh-Motiv taucht auch in verschiedenen Varianten auf. Das ist also nicht nur, dass er von der dritten verbotenen Quelle getrunken hat und sich dadurch in ein Reh verwandelt hat, möglicherweise. Er ist ja später sogar als Reh unterwegs, der Erzähler. Es gibt ja ein Reh-Tagebuch. Das Reh ist nicht nur ein Dichter, sondern das Reh fährt Taxi. Es ist also kein realistischer Roman. Also man muss eigentlich sich drauf einlassen und dann die Sprache genießen und die reiche Gedankenwelt und sich bewegen von Wolf Biermann bis hin zu Nora Gomringer, aber eben auch bis hin zu Jürgen Drews und einem Bett in Kornfeld. Es ist also eine Fantasie-Explosion in diesem Roman immer wieder, die dann sich zurechtfinden muss, auch an diesem kleinen Ort Sancho, neben dem Getränkemarkt, wo dann auf dem Feuerlöschteich Wettkämpfe im Schwanenrennen veranstaltet werden. Also es ist ein Schleudergang. Man reist durch die Welt dieses Menschen im Kopf und durch die Sprache. Und man muss guter Laune sein, um das zu genießen.
Mein Eindruck war, dieses Buch macht ja auch gute Laune. Tatsächlich muss man, Sie haben es angedeutet und Herr Braun auch, einige Passagen mehrfach lesen, um die vielen Bezüge zu begreifen, um wirklich der Anspielung gerecht zu werden. Dirk Kniphals, man kann das Buch und die Lesepassage, hat das ja auch angedeutet, wohl auch als eine Form der Autofiktion lesen. Ich denke aber, lohnender scheint mir ein genauer Blick auf diese Utopie, die in Sancho gelebt wird. Haben sich dort Vertreter der, sagen wir mal, nordostdeutschen Gelbwesten getroffen, um die Welt aus den Angeln zu heben?
Damit sprechen Sie zwei rote Fäden an, die mich auch durch das Lesen getragen haben. Vielleicht vorab, ich habe eine sehr abwechslungsreiche, interessierte Zeit mit diesem Roman verbracht. Ich habe erst gar nichts verstanden, als ich das gelesen habe. Das lag wahrscheinlich an falschen Vorerwartungen. Ich habe sowas erwartet wie Crusoe, wie den Roman Crusoe von Lutz Seiler, also eine realistische Aussteigerfiktion irgendwo an der Küste im Norden. Dann gab es eine Phase, dann habe ich gedacht, ja, ich habe verstanden. Und weiter, was willst du mir jetzt wirklich erzählen? Also wenn man dann diese ganzen Wiederholungen der Motive hat, es werden ja ganze Absätze wiederholt, alles kommt immer wieder, dieses Reh ist praktisch auf allen 5 Seiten da. Dann hatte ich so eine kleine Abwehrphase und habe gedacht, was kommt jetzt eigentlich? Bis schließlich eine Art interessiertes Wundern eingetreten ist über diesen Roman, das dann irgendwie ganz schön wurde. Zwei rote Fäden, Sie haben das gesagt, Herr Otte. Das eine ist Sancho. Was ist das eigentlich, so eine renitente Aussteigergesellschaft? Eine Art Brennpunkt, wo dann Motive aus der ganzen Welt sich bündeln. Das zweite ist dieser Klaassen, eher biografisch. Er hatte offenbar sich beworben auf eine Stelle. Seine Qualifikationen passten nicht. Er hat eine Art narzisstische Kränkung erlebt. Und dann kommt der Satz, Klaassen musste sich schleunigst um eine andere Vergangenheit kümmern, wenn noch etwas aus ihm werden sollte. Und was er macht, ist, er lässt seine Vergangenheit Revue passieren, ein bisschen, um sie hinter sich zu lassen. Es gibt das Motiv, dass Briefe durchgerissen werden, dass Notizen durchgerissen werden und so weiter. Ich war auf diese Lesung eben gerade sehr gespannt. Laut gelesen kommt das alles ganz, ganz toll. Und manchmal habe ich dann gedacht, meine realistischen Lesarten, eigentlich trifft das nicht richtig. Der Roman will vielleicht sogar reine Musik sein.
Das ist ein schönes Stichwort, reine Musik sein. Ich wollte noch fragen, weil Herr Otte brachte ins Spiel, wir haben es vielleicht mit Gelbwesten hier auch im Norddeutschland in dieser Dorfgemeinschaft zu tun. Man könnte es aber vielleicht auch anders sehen. Es ist ja vielleicht auch eine Art von Eskapismus, dem hier gehuldigt wird. Weil die Dorfgemeinschaft, das heißt ja, sie wollen alle Sancho verlassen, aber sind gleichzeitig eigentlich in großer Bodenhaftung eben doch in Sancho geblieben und beschränken sich auf ihre Fantasierituale, die sie da ausüben. Das ist das eine, was jetzt die Renitenz betrifft. Und das andere ist diese Musikalität, die Sie eben erwähnten, Dirk Knipperls. Und da kann man ja schon mal fragen, es werden ja eine unglaubliche Menge von Tonspuren quasi ständig eingespielt in dieses, wie ich es nennen würde, zirkuläre Erzählen. Ständig, unglaublich häufig Wiederholungen bestimmter Satz- und kleiner Erzähleinheiten und vor allem der Fügung alles in umgekehrter Reihenfolge. Und da bin ich oft irritiert gewesen, wie weit so etwas tragen kann, diese Spracheuphorisierung durch Wiederholung.
Auf den letzten Seiten gibt es ja Anmerkungen. Da werden ein paar Personen beschrieben, da werden die Orte genannt, an denen Thomas Kunz diesen Roman geschrieben hat. Und dann werden Musikstücke, die für ihn wichtig waren beim Schreiben, die er während des Schreibens gehört hat, die werden hinten in den Anmerkungen beschrieben. Ich habe mir ein paar angehört. Das sind so Musiker wie Lawrence Crane oder Satoshi Ashikawa. Das ist atonale Musik, New Classical. Das ist halt eine Musik, die fast mathematisch spielt mit verschiedenen Motiven. Ich glaube, so ein bisschen sowas hat er auch versucht, mit Sprache nachzubauen. Wobei diese Lesart mir immer dann nicht reicht. Wenn ich auf diese Lesart komme, dann denke ich doch wieder an das Inhaltliche. Dann denke ich doch an Sancho und denke doch an diese biografische Geschichte. Wenn ich diese Lesart habe, dann denke ich, das ist aber auch wieder nicht richtig. Also ich switche da immer hin und her und vielleicht macht das diesen Roman so aus.
Also, was ist es? Das muss man vielleicht selber nachlesen. Eskapismus oder sogar politische Utopie. Auf jeden Fall ist es ein ganz außergewöhnlicher Roman. Sanchoer Klinken von Thomas Kunst, erschienen im Surkamp Verlag, Platz 7 der SWR Bestenliste im März. Vielen Dank. Kommen wir zum nächsten Buch, das wir besprechen wollen, das den Titel Mädchen, Frau etc. trägt, jedenfalls im Deutschen. Der Roman von Booker-Preisträgerin Bernardine Evaristo wurde aus dem Englischen von Tanja Handels übersetzt und ist im Tropen Verlag erschienen. Dirk Knipperls, die 1959 in London geborene Schriftstellerin Evaristo, erzählt in Mädchen, Frau etc. die Lebensgeschichten von 12 zumeist schwarzen Frauen in England, ihren Liebesbeziehungen und Familienkonstellationen. Was verbindet diese Figuren?
Die Beziehungen untereinander. Also er steigt ein mit einer Frau, die heißt Amma. Das ist eine Theaterregisseurin. Sie ist kurz davor, richtig berühmt zu werden. Sie ist, glaube ich, 60 oder so, hat lange am Theater gearbeitet, kommt aus der Subkultur, wird jetzt richtig mainstreamig. Diese Theaterinszenierung bildet den Rahmen. Als nächstes wird dann die Tochter von Amma erzählt, danach wird eine Freundin erzählt und so weiter. Es ist eine Art Reigen, diese 12 Frauen, Sie haben es gesagt, alle schwarz, viele lesbisch, eine Transperson ist darunter, nicht binär. Also die Beziehung untereinander wird der Staffelstab immer weitergegeben. Pro Kapitel wird eine andere Frau beschrieben. Das Buch im Ganzen ist eine Art Bestandsaufnahme der Fülle, des Selbstbewusstseins und vor allem der Heterogenität der afro-britischen Community. Evaristo hat den Booker-Preis bekommen 2019 zusammen mit Margaret Atwood. Sie war die erste schwarze Autorin, die diesen Preis bekommen hat. Sie hat in vielen Interviews, die sie seitdem gegeben hat, sich darüber beklagt, dass schwarze Frauen zu wenig vorkommen in der britischen Literatur oder Literatur überhaupt. Und mit diesem Buch wollte sie einfach auch Abhilfe schaffen. Deshalb gleich 12 Hauptfiguren. Es hat was Lebenspralles. Aber dann muss man gleich dazu sagen, das Leben in einer ganz bestimmten Konstellation, in einer Einwanderergesellschaft, unter Bedingungen des Rassismus und in einem historischen Augenblick, wo manche dieser Figuren eben aufsteigen können, mainstreamig sein können. Eine andere Figur wird Bankerin, wo aber die groben Ausgrenzungen und Zuschreibungen weiterhin in Kraft sind.
Also, Sie haben es gesagt, im Mittelpunkt der lose miteinander verbundenen Porträts steht die Theaterregisseurin Amma, die zusammen mit ihrer Freundin Dominique den englischen Theaterbetrieb einstmals auf den Kopf gestellt hat und nun erfolgreiche Regisseurin ist, allerdings immer noch Angst hat vor der nächsten Premiere, die eben ansteht. Und diese Amma lernen wir nun in der Lesepassage auch kennen. Aus Mädchenfrau etc. trägt Antje Keil vor.
Amma erkannte, dass sie in Dominique eine Seelenverwandte gefunden hatte, mit der zusammen sie die Szene aufmischen konnte. Und dass sie beide ziemlich unvermittelbar sein würden, sobald sich das herumsprach. Sie gingen in einen Pub in der Nähe, wo das Gespräch sich fortsetzte und der Wein in Strömen floss. Dominique war im Stadtteil St. Paul's in Bristol geboren, als Tochter einer afro-guyanischen Mutter, Cecilia, die ihren Stammbaum bis in die Sklaverei zurückverfolgen konnte, und eines indo-guyanischen Vaters, Wintley, dessen Vorfahren als Kontraktarbeiter aus Kalkutta nach Guyana gekommen waren. Älteste von 10 Geschwistern, die alle eher schwarz als indisch aussahen und sich auch so definierten, zumal sich ihr Vater mit den Afro-Karibiern, mit denen er aufgewachsen war, gut verstand, nicht aber mit den Indern, die frisch aus Indien eintrafen. Dominique kam ihren sexuellen Vorlieben schon in der Pubertät auf den Grund, behielt sie aber wohlweislich für sich, weil sie nicht einschätzen konnte, wie ihre Familie und ihr Freundeskreis darauf reagieren würden und nicht zur sozialen Außenseiterin werden wollte. Ein-, zweimal versuchte sie es mit Jungs. Ihnen gefiel es. Sie ertrug es. Mit 16 und dem Ehrgeiz, Schauspielerin zu werden, brach sie nach London auf, wo die Leute ihre Außenseiteridentität stolz auf Abzeichen vor sich hertrugen. Sie pennte im Freien unter den Arkaden des Embankment und in Ladeneingängen am Strand, sprach bei einer Wohnungsvermittlung für Schwarze vor, wo sie log und schluchzend berichtete, auf der Flucht vor ihrem prügelnden Vater zu sein. Die jamaikanische Vermittlungsangestellte zeigte sich unbeeindruckt. »So? Dann hast du also ein paar Schläge gekriegt?« Dominique erweiterte die Anklage auf sexuellen Missbrauch väterlicherseits und bekam ein Notfallzimmer in einem Wohnheim. Sie widmete sich ganz der Mission, sich in schwarzer Geschichte, Kultur, Politik und Feminismus weiterzubilden. Als ich schließlich an einer sehr konventionellen Schauspielschule genommen wurde, Amma, da war ich längst politisiert und stellte alles dort in Frage. Als einzige Nicht-Weiße der Schule. Sie wollte wissen, warum männliche Shakespeare-Rollen nicht von Frauen gespielt werden könnten. Und von ethnisch diverser Rollenvergabe fangen wir mal gar nicht erst an, schrie sie dem Kursleiter entgegen, während alle anderen stumm blieben, auch die Studentinnen. Da ist mir klar geworden, dass ich auf mich allein gestellt bin.
Antje Keil las aus dem Roman Mädchenfrau etc. von Bernardine Evaristo. Der Roman ist im Tropenverlag erschienen und steht auf Platz 3 der SWR-Bestenliste im März. Michael Braun, wir müssen, wenn wir über die Qualitäten dieses Romans sprechen, über den Stil sprechen. Die Autorin nennt ihre Literatur Fusion Fiction. Und mir kommen diese Sätze, die nur am Kapitelende einen Punkt haben und von wilden Zeilensprüngen geprägt sind, wie eine Art, ja man könnte sagen, literarischer Free Jazz vor. Auf welche Weise sind denn hier Inhalt und Form miteinander verbunden?
Ja, diese Perspektive, die hier aufgemacht wird, dass mit ganz wenig Satzzeichen gearbeitet wird, dass gewisse Sätze einfach immer wieder aufeinander gehäuft oder eingespielt werden, das erlaubt quasi aus der Innenperspektive der Figuren die Geschichte zu betrachten oder die Erzählung, den Roman, die Handlung zu betrachten, wie auch aus der Außenperspektive. Was ich zu dem Buch insgesamt sagen kann, bei dieser Fusion Fiction, erstmal ganz schlicht, dass ich sehr viel gelernt habe von diesem Buch. Der Einblick in die Lebenswelten und Lebensformen von 12 schwarzen Frauen in England und ihren Familien, ja, das hat mir sehr viel Lebenswelten geöffnet, die mir unbekannt waren und sind. Und ich bin ganz dankbar für die Passage, die eben gelesen wurde. An 2 Sätzen kann ich es vielleicht darlegen. Gewisse Probleme, die mir das Buch auch bereitet, wenn es da heißt, über die Dominique, sie widmete sich ganz der Mission, sich in schwarzer Geschichte, Kultur, Politik und Feminismus weiterzubilden. Und an anderer Stelle, ich kam nach London, wo die Leute ihre Außenseiteridentitäten stolz auf Abzeichen vor sich hertrugen. Und da habe ich vielleicht ein kleines Problem, dass man die Mission, die das Buch nämlich selbst auch hat, ja dem Buch auch ansieht, dass die Leute, die dort auftreten, tatsächlich ihre Außenseiteridentitäten stolz auf Abzeichen vor sich hertragen. Das ist dieses Demonstrative, das hier sehr schnell Weltanschauliches auf die Bühne des Erzählens geschoben wird. Das hat mir manchmal ein bisschen Unbehagen bereitet, aber im Fortgang des Buches war ich dann doch sehr begeistert.
Vielleicht bleiben wir da dran, Cornelia Geißler. Ganz am Anfang dachte ich auch, das Buch will so etwas sein wie ein identitätspolitisches Manifest. Dann bemerkt man aber schon ziemlich bald, dass bei aller Ernsthaftigkeit der Themenlage immer auch ein Stück Persiflage der, sagen wir mal, Identitätsideologie dabei ist. Gelingt der Autorin diese Gratwanderung?
Ja, ich würde sagen, meistens schon. Also es ist tatsächlich so, dass man sich immer mal wieder auch fragt, wann kommt jetzt hier das politische Manifest, was diese Person mit sich trägt, weil eigentlich alle 12 Kapitel irgendwie auch politisch sind und einen Anspruch haben, diese verschiedenen Varianten von Rassismus, die die ertragen haben, die verschiedenen Varianten von Ausgrenzung, verschiedene Lebenswege, die man hat ergreifen können als Frau oder ergreifen kann, die sind alle irgendwie in diesem Buch drin. Und es ist schon klar, dass Bernardine Evaristo damit eben diese Breite zeigen will. Und ich beim Lesen auch gespannt war, wofür steht diese Figur jetzt? Die sind nicht so festgelegt, zum Glück. Die Figuren wandeln sich auch und die Figuren haben auch unerwartete Positionen. Oder eben auch gerade diese Dominique, die gerät ja dann in die Fänge einer überengagierten Feministin, die ihr alles neu beibringen will. Und die Amma erklärt dann mal Lachs, ach, Mami hat sich als Daddy empuppt, weil die eben so gerade mit einem Herrschaftsanspruch auftritt. Sie bewegen sich dann in die USA, wo der Feminismus wieder eine ganz andere Rolle spielt. Also es ist so eine Mischung aus dem Erzählen und dem Belehren auch für die Leser, aber es kommt nicht als belehrend daher, weil man das schon gut lesen kann. Und diese Art des Schreibens bringt eben auch die Möglichkeit, ganz viel für jede Person unterzubringen. Dieses reimlose Prosagedicht, was es vielleicht auch ist. Sie kann ganz viel hintereinander immer unterbringen an Dialog und auch an Fakten, ohne dass sie so viel drumherum erzählen muss, was wie war. Es kommt dann ein kleiner Zeitsprung, ein Absatz und schon sind 20 Jahre vergangen und diese Frau hat dann ihren Mann gefunden. Das ist also ein sehr interessantes und meiner Meinung nach gelungenes Experiment, eine Vielfalt zu zeigen.
Es gab in Klagenfurt beim Bachmann-Preis einen Extrapunkt bei der automatischen Literaturkritik. Wenn in einer Szene zwei Frauen untereinander geredet und diskutiert haben, ohne dass ein Mann in der Szene war. Diesen Extrapunkt gab es gar nicht so oft zu verteilen. Das war relativ selten, dass solche Szenen vorkamen. Und ich glaube, Bernardine Evaristo würde da tausende Extrapunkte jetzt für diesen Roman kriegen. Und ich glaube, das war auch ein bisschen ein Hintergrund ihres Schreibens. Man sieht eben, wie verschiedenartig die afro-britische Community ist. Von sehr reich, es gibt einen Philosophieprofessor, bis sehr arm, von Aufsteigergesellschaft bis hin zu ausgegrenzter Arbeitergesellschaft. Und diese ganze Vielfalt kommt einem hier entgegen und das ist eine ganz große Leistung dieses Romans. Ich habe mich gefragt, haben die Figuren Tiefe? Also die einzelnen Figuren. In der Moderne ist das ja so, da wird gerne mal über eine einzelne Figur 1000 Seiten geschrieben, das kann hier natürlich nicht geleistet werden. Die interessantere Frage ist, was bringt diese Struktur des Reigens? Was sie bringt ist, sie kann die gesellschaftlichen Stellungen der einzelnen Figuren, die bekommen Kontur. Man sieht halt eine Aufsteigerin, eine junge Aufsteigerin, Yuppie, die wird Bankerin, geht durch London, wie man das heute so in Filmen sieht, mit einem Kaffee to go in der Hand. Dann kriegt man die Geschichte ihrer Mutter mit, die halt aber aus Nigeria nach London gegangen ist, in Nigeria einen Uni-Abschluss gemacht hat, in London dann Putze sein musste. Danach bekommt man die taffe Freundin mit, dann die Lehrerin dieser Aufsteigerin, dann wieder die Mutter dieser Lehrerin. Also die einzelnen Figuren können untereinander Konflikte entwickeln. Das habe ich noch nicht so oft gelesen in Gegenwartsromanen.
Ja, je weiter sich die Vielfalt entfaltet, die Diversität sich manifestiert, desto spannender und aufregender wird das Buch, glaube ich, jetzt nach meinem Empfinden. Was mich da sehr beeindruckt hat, dass eben, wenn es auch um diese Person, die non-binäre Person in diesem Buch geht, zeigt sich ja auch, wie stark klassisch-feministische Konzepte mit Positionen der Transgender-Bewegung oder queer-feministischen Positionen kollidieren. Und wenn man am Anfang diese Liebesgeschichte von der Dominique da sieht, da sieht man, dass ja viele dieser Identitätskonzepte ja auch von Separation, schroffer Abgrenzung und Ausgrenzung anderer Lebensformen leben. Also insofern ist auch das doch ein sehr aufschlussreiches Buch.
Vielleicht noch ein Wort zur Übersetzung. Hier wurde ja in einigen Rezensionen kritisch angemerkt, dass die deutschen Beschreibungen der Hautfarben nicht wirklich dem Original entsprechen, dass Handels etwa problematische Nahrungsmittelvergleiche anstellt. Da ist von, Zitat, milchkaffeefarbenen Sprösslingen die Rede, was die englische Vorlage nun wirklich nicht hergibt. Wie würden Sie das beurteilen, Herr Knipholz?
Dieses Buch tatsächlich abwechselnd Deutsch und Englisch gelesen, immer Kapitel für Kapitel. Ich fand die englische Fassung besser. Auch das Wort Pente kam vor in der Lesung. Ich weiß jetzt nicht mal den englischen Ausdruck. Es ist so ein bisschen, dieses Slanghafte kommt im Englischen einfach cooler rüber als in der deutschen Übersetzung. Und es stimmt, manchmal hat man das Gefühl, es gibt eine mangelnde Sensibilität gegenüber den schwarzen Figuren.
Also auf die Hautfarbe bin ich nicht so weiter gestoßen, außer bei dieser Stelle. Aber es gibt schon auch so Bilder, die nicht so ganz schön sind. Vielleicht musste das sehr schnell übersetzt werden. Also dass jahrelang mit den Hufen gescharrt wird, klingt auch seltsam. Oder die Leute gehen reihenweise auf dem Zahnfleisch. Jemand wurde noch mehr zur Weißglut gebracht. Das sind so ein bisschen schiefe Bilder im Deutschen.
Also, der Roman Mädchen, Frau etc., ins Deutsche übersetzt von Tanja Handels, ist im Tropenverlag erschienen und steht auf Platz 3 der SWR-Bestenliste im März. Vielen Dank. Mit dem nächsten Buch kommen wir zu Platz 2 und damit zum weißrussischen Schriftsteller Viktor Martinowitsch und zu seinem Roman Revolution, der in deutscher Übersetzung von Thomas Weiler bei Voland und Quist erschienen ist. Das Buch beginnt mit einem ironischen Spiel. Der Roman, sagt der Ich-Erzähler, sei im Grunde gar keiner, sondern eher eine Art Dokutheater, auch eine Art Versuch, eine Beichte abzulegen und damit einer geliebten Frau zu erklären, warum er, der Erzähler, sich vor Jahren von ihr getrennt habe. Cornelia Geißler, stellen Sie diesen etwas unzuverlässigen Erzähler doch einmal vor.
Also das ist gar nicht kompliziert. Das kann man ziemlich gut und schnell lesen, dieses Buch Revolution. Das ist ein Roman, der spielt in den Nullerjahren in Moskau. Der Erzähler Michael Alexejewitsch German ist ein Dozent für Architektursemiotik und er gerät rein zufällig in die Fänge einer mafiaartigen Gesellschaft. Also er wird von denen erpresst. Er hat eigentlich eine Art Schuld und kann diese Schuld ableisten, indem er für die dienstbar wird. Und er bekommt aber immer was zurück und er kann aufsteigen. Also er wird mit Macht geködert von diesen Leuten und er wird auch an der Uni eben aufsteigen und erlebt sich selber in der Gesellschaft anders. Er hat eigentlich immer noch Angst vor diesem sogenannten Freundeskreis, dieser Unterstützergruppe, die irgendwie aus der alten Sowjetunion, aus dem Postsozialismus sich rübergerettet haben, Macht haben, unheimlich viel Geld haben. Es geht um dicke Autos. Und es spielt in Moskau, nicht in Minsk, wo Martinowitsch herkommt. Es hat nichts mit den Zuständen jetzt in Belarus zu tun, aber es hat irgendwie was mit dem Homo Sovieticus zu tun, von dem Svetlana Alexejewitsch schreibt. Es sind Leute, die gelernt haben, nach unten zu treten und nach oben zu buckeln, die Statussymbole brauchen. Und es ist eine korrupte Gesellschaft. Und einzig diese Olja, an die er sich richtet mit seinem Roman, dieser Erzähler sich richtet, einzig die ist irgendwie unverdorben, hat man so ein bisschen das Gefühl. Und das erinnert schon auch ein bisschen an Michael Bulgakov. Also Martinowitsch wildert in der russischen Literatur und er hat Spaß daran zu erzählen und wilde Fahrten durch dieses aufstrebende, korrupte Moskau zu veranstalten.
Und wie wild sich das anhört, das müssen wir tatsächlich jetzt einmal hören, um einen Eindruck vom Tonfall des Romans Revolution zu bekommen. Es liest Sebastian Miro.
Moskau ist mehrdimensional. Wer es geschickt anstellt, kann sein gesamtes Leben in der Dimension verbringen, die ihm am angenehmsten ist. Und doch leben alle Jahr ein Jahr aus, ausgerechnet in der ungemütlichsten. Dabei, Olja, ist der größte Vorzug der Stadt diese besondere Spielart von Einsamkeit in einer 10-Millionen-Metropole, die dermaßen voll ist von komplett gleichgültigen Menschen, dass du auf der Straße das Gefühl haben kannst, du hättest aufgehört zu existieren. Hier allein zu sein fühlt sich 10 Millionen Mal so kalt an wie in jeder anderen Stadt der Erde. Weggehen kann ich ja nicht. Wer einen Krieg gewonnen hat, geht nicht weg. Wieso ich dich ausfindig machen wollte? Weil ich glaube, dass ich dich zurückholen kann. Unser schlichtes Quartier im 4. des 5. zurückholen, die Gastherme, unseren immer noch ungerösteten Ostern-Kinoturm. Mit meinen jetzigen Möglichkeiten wäre es mir ein leichtes, dich aus jeder Versenkung zu holen und wenn du als Aussteigerin irgendwo in Chiang Mai verschwindest. Aber ich möchte meine quirligen Heerscharen lieber nicht einschalten. Einmal aufgescheuchte Fledermäuse bekommt man mitunter nur mühsam zurück unters Dach. Du hast Ostern Kino verlassen und bei unserer Gastherme wohnt jetzt ein Mann mit fortgeschrittener Glatze und derart verschrecktem Blick, dass ich sofort sehe, er sagt die Wahrheit, wenn er behauptet, er wisse nicht, wo du hin seist und wer das überhaupt wäre, dieses Du. Und es wäre ja nicht damit getan, dich zu finden. Du bräuchtest ja auch noch eine Erklärung für alles. Meine Geschichte passt nicht in ein einziges Gespräch. Seit unserer letzten Begegnung sind aus den Nullerjahren die Zehner geworden. Angesichts dieses Abstandes, auch die Zeit kennt Distanzen, der zwischen uns getreten ist, darf ich von dir höchstens eine kurze Unterredung zwischen Tür und Angel erwarten. Vielleicht würde uns eine bloße Umarmung schon genügen. Aber da ist noch eine Sache. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dich noch richtig umarmen kann. Wie du meiner Beichte entnehmen wirst, bin ich ein gänzlich anderer Mensch geworden. Falls überhaupt noch Mensch. Was von mir übrig ist, hat nicht nur so seine Schwierigkeiten, damit seinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen, sondern überhaupt welche zu haben. Eine Beichte erleichtert die Seele. Ein Geständnis aus freien Stücken mindert das Strafmaß. Mein Anliegen ist es, so rauszukommen, dass ich dich nach diesem Text wieder vernünftig umarmen kann. Deshalb will ich den Einsatz erhöhen und spaßeshalber von meinem ursprünglichen Vorhaben absehen, mich bis zuletzt hinter einem Pseudonym zu verstecken. Also, Trommelwirbel. Ich heiße Michail Alexejewitsch German. Und ich werde euch erzählen, was Macht ist.
Sebastian Miro las aus Viktor Martinowitschs Roman Revolution, der im Verlag Woland und Quist erschienen ist und auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im März steht. Ja, ich werde euch von der Macht erzählen, die euch längst in Fleisch und Blut übergegangen ist, sagt der Erzähler an einer anderen Stelle. Michael Braun, was für eine Macht meint der Mann und wie sieht die titelgebende Revolution dann aus?
Also ich habe ein tief trauriges Buch gelesen von Viktor Martinowitsch. Wir haben ja eben gehört, der Erzähler legt eine Beichte ab gegenüber Olja, seiner Geliebten. Und das tief Traurige ist ja auch, dass diese emotionale Verbindung, diese Liebe von Seite zu Seite mehr schwindet im Verlauf dieser Beichte. Und was übrig geblieben ist von diesem Michail German, dem Architektursemiotiker, der erpresst wird von einem allmächtig scheinenden Geheimbund, das ist ja im Grunde der perfekte Machtmensch, der am Schluss vor uns steht, der willige Vollstrecker dieser Geheimdienstaktivitäten. Und das ist eigentlich eine tief traurige Pointe. Und die Revolution, die da annonciert wird im Titel, das ist ja im Grunde nicht mehr als eine Rebellion innerhalb eines hermetisch abgeschlossenen Machtapparats dieses Geheimbunds. Also in vielfacher Hinsicht ein ziemlich trauriges Buch, das es uns, wichtige Anmerkung, glaube ich, auch zu leicht macht.
Dirk Knipphals, in welchem Tonfall ist denn dieses Buch gehalten? Wir haben ja gerade eben schon mitbekommen, Michael Braun hat von einem tief traurigen Buch gesprochen, aber gleichzeitig sprüht der Autor und wirft nur mit Pointen so um sich. Wie fügt sich das zusammen?
Das ist für mich auch eine der interessantesten Fragen beim Lesen gewesen. Ich muss sagen, ich habe bisschen Bedenken gegen das Buch. Ich sehe das nicht so stark wie Cornelia Geißler. Ich hätte diesen Roman wahnsinnig gern sehr, sehr gut gefunden. Gerade auch vor der aktuellen Lage in Belarus. Er spielt in Moskau, aber man denkt natürlich Belarus gerade. Schriftsteller müssen da fliehen, die nicht fliehen, sind ins Gefängnis. Das ist eine Krisengesellschaft. Wenn die Schriftsteller wechseln, dann ist die Gesellschaft in der Krise. Vor diesem Hintergrund, diesen Roman zu lesen, hat mich dann ein bisschen ratlos gelassen. Es gibt sehr, sehr gute Szenen in dem Buch. Der erste Auftrag, wo er von diesem Freundeskreis, wo dann jemand im Nebenzimmer einfach verblutet und er das geschehen lässt, das ist schon sehr, sehr eindrucksvoll geschrieben. Ich habe, glaube ich, 3 Einwände. Die erste ist dieses Sprühende, was Sie erwähnt haben, Herr Otte. Die Schilderungen sind für mich ein bisschen ausgewalzt. Es wird alles doppelt erzählt. Er ist sich sehr selbstsicher in seiner Beichte. Dieses traurige kann man rauslesen. Ich habe aber auch das Gefühl, es ist ein bisschen so, als ob er sich jetzt in den Sessel setzt und dann so breitbeinig seine Gefühle mal so richtig ausbreitet. Mein Haupteinwand da betrifft vielleicht sogar diese Olja, die Frau, an die die Beichte gerichtet ist. Sie bleibt doch sehr, sehr schwach. Und das ist aber jetzt richtig dramaturgisch ein Problem. Ein Erzähler, der über 320 Seiten einer Frau beichtet, die aber nicht fassbar wird, das finde ich schwierig. Und dann noch ein dritter Einwand, dann bin ich fertig. Es gibt dieses Grundmotiv der Geheimorganisation, die keine Organisation sein will. Kommt man so der politischen Realität wirklich nahe? Ist das nicht wieder nur ein Ausdruck von Verwirrung, die man verstehen kann, aber die analytisch wenig bringt?
Diese drei Einwände geben wir jetzt mal weiter an Cornelia Geißler. Wie sehen Sie das? Der Text schwankt, das ist ganz offensichtlich, zwischen Ironie und Zynismus. Und manchmal war es auch mein Eindruck, wird dieser humoristische Grundton zum Erzählproblem. Wie würden Sie das beurteilen?
Also ich finde, man lacht ein bitteres Lachen. Also dass es ja letztlich ein trauriges Buch ist, stimmt schon. Aber es ist rasant erzählt mit viel Ironie und Sarkasmus und Situationen, wo man eben erschrickt, wenn man lacht, und dass es eben keine Revolution ist, wie wir uns erhofft hatten letztes Jahr in Belarus, als noch viel mehr demonstriert wurde, sondern ein ganz anderes Verständnis des Wortes Revolution ist uns ja auch ziemlich bald klar. Das ist dieses Verständnis, wie dieser Mob hatte, der das Kapitol gestürmt hat Anfang des Jahres. Es sind Leute, die glauben, sie bringen die Gesellschaft in Ordnung, aber in einer Weise, die die Gesellschaft eben nur schlimmer macht, zu einer Diktatur wandelt. Also dieser Freundeskreis, diese Verschwörerorganisation will ja die Gesellschaft bestimmen. Und das Aufbegehren des Helden, der hier seine Beichte abgibt, ist eben ja auch keine Revolution. Es ist ein Missbrauch mit Wörtern, die im vorigen Jahrhundert noch einen ganz anderen Klang hatten. Es ist ein Buch über eine Gesellschaft, die eben leicht sich rumkriegen lässt. Und das ist eben schon auch das Traurige. Eine der Schlüsselszenen ist, als er eben noch ziemlich neu bei dieser Organisation ist, dass er zu einem Prozess geführt wird, wo er nicht weiß, was da verhandelt wird, und er bekommt nur die Anweisung, er muss, ich glaube, viermal Nein und einmal Ja sagen, und weiter weiß er nichts. Und es ist eine gespenstische Atmosphäre. Da gibt es einen Angeklagten in so einem Käfig, wie wir das kennen jetzt aus Moskau, aus den Prozessen, und es ist ziemlich klar, er beschreibt den Chodorkowski-Prozess, und das ist eben auch eine Frage von Macht und von Geld damals gewesen, dieser Prozess, und dieses ist eben der Schlüssel in dieser Gesellschaft leider.
Ja, ich sagte ja vorhin, er macht es uns zu leicht, nach meiner Empfindung. Und zwar einfach deshalb, weil diese ganzen Apparate der Macht, die uns hier vorgeführt werden als Geheimbund oder als Verschwörergesellschaft, da fällt es doch sehr leicht, hier die Zuschreibung zwischen Gut und Böse zu machen. Das Böse ist ja omnipräsent, infiltriert die ganze Gesellschaft. Die Gesellschaft als mafiose Struktur wird uns da vorgezeigt. Und jetzt ist mir noch was eingefallen, was ich fast dem Martinowitsch wieder zugute halten will. Vielleicht bin ich auch ein bisschen verstimmt gewesen. Ich möchte mich eigentlich diesem Architektursemiotiker anvertrauen zunächst, wenn er da auf brutale Weise erpresst wird und zu seiner ersten Aufgabe geschickt wird, die ihr dann beklemmend erzählt wird. Wir haben schon darüber gesprochen. Und dann macht er eine ganz ungute Wandlung durch, eben in den perfekten Machtmenschen. Und ich bekam dann aber auch das Gefühl, was kann man hier noch sehen jenseits des Bösen? Mir ist nicht viel aufgefallen.
Ich glaube, diesen Dissens müssen wir jetzt aushalten. Revolution, ein Buch über die Macht der Korruption von Viktor Martinowitsch, erschien in deutscher Übersetzung von Thomas Weiler, die mir übrigens sehr gut gefallen hat, im Verlag Woland und Quist, Platz 2 der SWR-Bestenliste im März. Vielen Dank. Wir kommen zu Platz 1 und zu einer Wiederentdeckung. Die dänische Lyrikerin und Romanautorin Tove Ditlevsen, 1917 in Kopenhagen geboren, gilt in Dänemark zwar zu den großen literarischen Stimmen ihrer Zeit, hierzulande war die Schriftstellerin aber ein wenig in Vergessenheit geraten, beziehungsweise kaum bekannt. Jetzt hat der Aufbauverlag die Bände ihrer sogenannten Kopenhagen-Trilogie von Ursel Allenstein ins Deutsche übertragen lassen. Kindheit, Jugend und Abhängigkeit heißen die drei schmalen Bücher, die auch zusammengehören und die mittlerweile auch hierzulande von einem breiten Publikum entdeckt werden. Cornelia Geißler, die Autorin, erzählt in diesen Bänden aus den wichtigsten Phasen ihres Lebens. In welchem Milieu ist die Erzählerin denn aufgewachsen und wie wird das Verhältnis zu den Eltern beschrieben?
Es ist ein bildungsfernes Milieu. Sie wächst auf in Kopenhagen in einer sehr einfachen Gegend, haben eine kleine Wohnung. Sie wächst da mit ihren Eltern und Bruder auf. Die Mutter ist eben immer nur irgendwie am Putzen und hängt trotzdem ihren Träumen nach. Der Vater arbeitet und wenn er arbeitslos wird, ist es die Katastrophe, weil man verliert eigentlich auch nicht die Arbeit und der Vater ist Sozialdemokrat. Der ist dafür, dass man liest, die Mutter schlägt die Tochter. Es ist eine patriarchalisch organisierte Gesellschaft. Für die Tochter wird es sowieso keinen Ausweg geben. Die Idee, dass sie Schriftstellerin werden könnte, lehnt auch der Vater, der ja selber Bücher liest, völlig ab. Und sie kann eigentlich nur heiraten und dass sie heimlich Gedichte schreibt. Dafür wird sie sogar von ihrem Bruder, der sie mag, verlacht. Es ist also eine wirklich traurige Geschichte eigentlich, diese Kindheit. Die Kindheit ist lang und schmal wie ein Sarg, schreibt sie. Sie begibt sich zurück in ihre Kindheit, die Erzählerin Tove Ditlevsen. Die heißt auch Tove, die Heldin. Sie beginnt ungefähr, da das Mädchen 5 Jahre alt ist, beobachtet die Verhältnisse zu Hause, beobachtet die Mutter, zu der sie eigentlich gerne eine gewisse Nähe hätte, aber nicht erreicht. Und das ist letztlich aber doch, wenn man diese 3 Bücher zusammensieht, die Geschichte einer Befreiung, weil dieses Mädchen rettet sich in die Literatur, liest, bekommt Grimms Märchen und vom Vater und bekommt weitere Bücher, geht in die Bibliothek und schreibt Gedichte und träumt sich in den Gedichten ein anderes Leben. Und insofern ist man hin und her gerissen, weil man eben leidet mit dieser Figur, mit der Ich-Erzählerin, die sich als Erwachsene zurückbegibt in die Gefühle ihrer Kindheit und dann gleichzeitig aber auch reflektieren kann darüber, in welchen Verhältnissen sie da lebt, was da für Betrunkene durch die Straßen ziehen und dass man eben immer so einen Halbhunger leidet, weil man ja auch nicht die Stütze empfangen will und sich irgendwie durchwurstelt.
Es handelt sich ja keineswegs nur um eine Autobiografie, sondern eben doch um Autofiktion mit Betonung auch auf Fiktion. Woran lässt sich das denn ablesen?
Ja, es lässt sich zum Beispiel daran ablesen, dass das Geburtsjahr anders ist. Also sie ist 1918 geboren, heißt es im Buch, aber der Klappentext sagt ja 1917. Es lässt sich daran ablesen, dass sie eben diese starken Bilder hat und dass sie eben in großen Zeitsprüngen erzählt und dass sie diese anderen Figuren, die sie da mit auftauchen lässt, sicher nicht alle so wiedergibt, wie sie sie erlebt hat. Also das ist schon eine starke Verdichtung dieses Lebens einer Schriftstellerin als Kind, dann als Jugendliche, die sie dann ihren Weg nimmt und später im dritten Teil in der Abhängigkeit A von Medikamenten und B von Männern.
Dazu werden wir gleich noch kommen. Jetzt gehen wir zurück in die Kindheit. Da berichtet Tove Ditlevsen davon, dass Leute, die Armenhilfe bekamen, ihr Stimmrecht damals in Dänemark verloren haben. Das fand ich durchaus interessant. Und es zeigt, was es heißt, etwas im Bauch zu haben, aber mit einem gewissen Halbhunger, Sie haben es gerade eben schon gesagt, herumzulaufen und beim Bäcker eben nur altes Gebäck und altes Brot zu kaufen. Antje Keil liest aus Kindheit von Tove Ditlevsen.
Jeden Sonntag weckte mich meine Mutter um 6 Uhr und erteilte vom Ehebett aus ihre Befehle, bis oben in die Decke eingehüllt, neben meinem noch schlafenden Vater. Mit Fingern, die schon steif vor Kälte waren, bevor ich in den Hof hinauskam, griff ich meine Tasche und stürmte die Treppe hinunter, die zu dieser Tageszeit noch im Finsteren lag. Ich schloss die Tür zum Hof auf und spähte in alle Ecken und zu den Fenstern des Vorderhauses hinauf, denn niemand durfte mich bei der Ausführung dieses fragwürdigen Auftrags sehen. Altes Brot zu kaufen war ein ebensolches Unding, wie an der Schulspeisung in der Schule im Karlsbergwald teilzunehmen, dem einzigen sozialen Angebot, das es in den 30er Jahren in Westerbro gab. Letzteres war Edwin und mir auch nicht erlaubt. Außerdem durfte man auch keinen arbeitslosen Vater haben, obwohl das auf die Hälfte von uns Kindern zutraf. Deshalb vertuschten wir diese Schande mit den abwegigsten Lügen. Besonders verbreitet war die Behauptung, der Vater sei von einem Gerüst gefallen und krankgeschrieben. Vor dem Bäcker in der Töndergarde bildeten die wartenden Kinder eine gewundene Schlange entlang der Straße. Alle hatten ihre Taschen dabei. Und alle plapperten etwas davon, wie gut das Brot bei genau diesem Bäcker sei, vor allem das Frische. Als ich an die Reihe kam, brachte ich flüsternd mein Anliegen vor und fügte laut hinzu, am liebsten Sahnetörtchen. Meine Mutter hatte mich eindringlich gebeten, nach Weißbrot zu fragen. Auf dem Heimweg naschte ich 4 bis 5 saure Sahnetörtchen, wischte mir mit dem Jackenärmel den Mund ab und wurde nie überführt, wenn meine Mutter zur Kontrolle tief in meine Tasche hinabtauchte. Ich wurde so gut wie nie für meine Verbrechen bestraft. Meine Mutter schlug oft und fest zu, meist aber willkürlich und ungerechtfertigt. Und während die Bestrafung stattfand, empfand ich eine heimliche Scham und tiefe Trauer, die mir Tränen in die Augen trieb und den schmerzlichen Abstand zwischen uns vergrößerte. Mein Vater schlug mich nie. Im Gegenteil, er behandelte mich immer gut. Von ihm bekam ich alle Bücher meiner Kindheit. Und zum 5. Geburtstag schenkte er mir eine wunderschöne Ausgabe von Grimms Märchen, ohne die meine Kindheit traurig, grau und armselig gewesen wäre. Trotzdem hegte ich keine starken Gefühle für ihn, was ich mir oft vorwarf, wenn er mich vom Sofa aus mit seinem stillen, forschenden Blick ansah, als wollte er irgendetwas sagen oder tun, das allerdings doch nie zum Ausdruck kam. Ich war Mutters Mädchen und Edwin war Vaters Junge. An diesem Naturgesetz gab es nichts zu rütteln.
Antje Keil las aus Tove Ditlevsen Buch Kindheit, das zur sogenannten Kopenhagen-Trilogie gehört. Die Bände sind in deutscher Übersetzung von Ursel Allenstein im Aufbau Verlag erschienen und stehen im März auf Platz 1 der SWR-Bestenliste. Dirk Nippals, an einer Stelle heißt es im ersten Band, der Kindheit kann man nicht entkommen, aber genau das wird Tove Ditlevsen tun. Wer oder was wird ihr dabei helfen?
Das Schreiben und diverse Männer werden helfen. Der Kindheit kann man nicht entkommen, sie hängt an einem wie ein Geruch, so heißt das, glaube ich, weiter. Dieses Geruchhafte, dieses Unmittelbare, das kommt in dieser Prosa sehr gut raus. Ich halte das für eine ganz große Entdeckung, gerade diesen ersten Band, weil dieses Familienausstellungsmäßige, sie beschreibt das mit einer Unerschrockenheit und einer Disziplin, gerade so sezierend. In dieser Stelle, die vorgelesen wurde, kam ja raus, wie tabuisiert eigentlich es ist, über die eigene Familienkonstellation zu schreiben. Und sie macht das. Und sie macht das richtig großartig. Insgesamt entsteht dann das Porträt einer Dichterin als junge Frau und struppiger Hund, so heißt es einmal. Sie denkt ja selbst, dass sie hässlich ist, also struppige Hundin. Man erfährt etwas über diese Außenseitermaschine. Sie wird in dieser Familienkonstellation ja zur Außenseiterin gemacht. Sie muss sich der Mutter hingezogen fühlen. Die Mutter wird aber als kalte Frau beschrieben. Sie fühlt sich eigentlich dem Vater näher. Irgendwann kommt auch raus, ich glaube im dritten Band, dass der Vater eigentlich schreiben wollte. Also sie führt eigentlich diesen Lebenstraum des Vaters weiter. Der sagt aber, Frauen dürfen nicht schreiben, knallhart. Und in dieser Konstellation wird sie ja zur Außenseiterin und kann dann eigentlich nur in die dänische Bohem-Szene, in die Literaturszene flüchten. Das Interessante an diesem ersten Band ist, hilft das Schreiben? Und da bin ich mir nicht so sicher, wie das bei ihr ist. Während sie schrieb, sicher ja. Man kann Abstand gewinnen, man kann Kontrolle gewinnen, auch über das eigene Leben im Schreiben. Aber auf Dauer bleibt da natürlich immer eine Restunsicherheit.
Aber das Schreiben ihr hilft, da gibt es ein ganz tolles Zitat, das ich mir rausgeschrieben habe. Sie hat beim Schreiben, als sie diese Verse schreibt an ein ungeborenes Kind und an den Mond und so, hat sie das Gefühl, meine Gedichte würden die wunden Stellen meiner Kindheit überziehen, wie die feine neue Haut, die sich unter Schorf bildet, ehe er ganz abfällt. Also das Schreiben ist das, was sie rettet in dieser Familie, wenn sie in ihr Poesiealbum, was sie unter der Matratze versteckt, wenn sie da ihre Gedichte reinschreibt, das ist das Einzige, wo sie sich mal zu Hause fühlt. Also diese Außenseiterposition, sie merkt, sie kann in dieser Familie nicht glücklich werden. Sie hat da diese Momente, wo die Mutter kurz vergisst, dass sie ihr Kind ist. Da fühlt sie sich der Mutter nah, wenn die Mutter nicht dran denkt, dass ja neben ihr die Tochter sitzt und das ist nicht jemand Nettes, ihre Schwester oder so ist. Also das sind diese ganz kurzen Momente, die sie in der Familie erlebt und ansonsten nur mit dem Schreiben.
Ja, aber gleichzeitig beschreibt sie das dann ja wieder. Und zwar kühl und lakonisch. Also es ist klar, dass sie in dem Moment, in dem sie diese Gedichte geschrieben hat, sich natürlich befreit fühlt und zu Hause fühlt auf irgendeine Art, in der Sprache, in der Literatur. Aber das bleibt ja nicht bestehen. Es ist ja keine endgültige Lösung sozusagen.
Schreiben hilft, ganz gewiss, aber es muss noch etwas hinzutreten, nämlich Anerkennung. Und das sieht man ja im ersten Buch sehr stark in Kindheit. Wenn die Anerkennung ausbleibt, ist das schreibende Ich vernichtet. Und das gerät die ganze innere Stabilität sofort wieder ins Wanken, auch wenn die Dichterinnen-Existenz ja dann etabliert wird. Ich will noch kurz sagen, warum ich sehr eingenommen bin von diesem Buch und begeistert. Auf jeden Fall ist es ja so, dass wir in den letzten Jahren mit einer ganzen Menge von autofiktionalen Romanen versorgt wurden, die sich allerdings sehr oft ja in einer Detailaufblähung auch gefallen und auch das Unwichtige auf sehr vielen Seiten breittreten. Und das ist bei Tove Ditlevsen genau umgekehrt. Nämlich die ganz unsentimentale, ganz uneitle vor allem Art des Schreibens nimmt einem sehr für dieses Buch ein. Sie konzentriert sich auf das Wesentliche in diesem, wie ich es fast nennen möchte, ernüchterten Bildungsroman.
Was wir vielleicht fortspinnen sollten, ist das Thema der Anerkennung. Das ist wichtig für die Figur in der Kindheit, aber eben auch später im Spiegel der Verhältnisse zu den zahlreichen Männern und Ehemännern. Nach Jugend, einer Phase des Aufbruchs und der Selbstfindung, so könnte man sagen, folgt dann eben die Zeit der Abhängigkeit. Und Sie haben es vorhin schon gesagt, im doppelten Sinn, abhängig von den Männern und abhängig von Alkohol und Medikamenten. Im Dänischen heißt der Band ja übrigens Gift, und da schwingt, habe ich mir sagen lassen, diese Doppelbedeutung ebenfalls mit. Auf welche Weise prägen Ditlevsen Männer tatsächlich ihr Leben in Bezug auf die Anerkennung, und wie werden diese Figuren dann in den Büchern dargestellt, Frau Geißler?
Das ist tatsächlich etwas, was wirklich ihr Leben bis zum Schluss geprägt hat, wie man auch dem Nachwort von Ursel Allenstein entnehmen kann, dass sie, als sie dann wirklich Erfolg hatte und viel gelesen worden ist von überwiegend Frauen, ist sie oft von der Literaturkritik zurückgewiesen worden, dass es ja nicht zeitgemäß ist, was sie schriebe und so weiter. Und in diesen Büchern merkt man, dass sie eben nur mit Hilfe von anderen, tatsächlich eben von Männern, überhaupt erstmal mit ihrem Schreiben nach außen dringen kann. Sie lernt mit einer Freundin zusammen einen Antiquar kennen. Diese Freundin geht dahin, weil sie merkt, der alte Mann, der will was von ihr und der darf sie anfassen. Und das macht er mit Tove Ditlevsen nicht, weil er erkennt, dass in ihr etwas anderes schlummert, nämlich dass sie eine Verbündete im Geiste ist zu ihm. Und das begreift sie auch als Möglichkeit zu fliehen aus den Verhältnissen und arbeitet sich so voran sozusagen, indem sie auch erkennt, wer ihr etwas helfen kann. Und sie braucht ja diese Hilfe, um überhaupt Gedichte veröffentlichen zu können und später schreiben zu können. Und leider benutzen diese Männer sie ja dann auch. Und dieses Gift im Dänischen heißt verheiratet und Gift. Und die Männer, die mit ihr die Ehen eingehen, heiraten ja dann im dritten Band ja auch schon eine erfolgreiche Schriftstellerin. Und da gibt es dann glücklicherweise auch Ärzte, die begreifen, was da ihr angetan worden ist.
Mal abgesehen von der Lebensgeschichte der Autorin, berichten die Bücher ja auch durchaus zwiespältig über die Rolle der Sozialdemokratie in Dänemark. Herr Knipphals, wie baut Ditlevsen denn politische und historische Gegebenheiten in ihre Prosa ein?
Der Vater liest eine sozialdemokratische Zeitung. Er wird auch deshalb, glaube ich, entlassen, weil er Gewerkschaftsarbeit macht. Man kriegt halt mit, dass auch selbst die Sozialdemokraten eigentlich vor diesen Frauenwelten, wie eng die Frauenwelten zu der Zeit waren. Das ist ja erst 3 Generationen her. Und man bekommt mit, wie unemanzipiert eigentlich Frauen sein mussten und wie wichtig dann später die Liberalisierung würden von 68. Ich habe mich ein bisschen gefragt, warum man dieses Buch jetzt so gerne liest. Ich habe so eine Analogie zu Prüfungsträumen. Man träumt ja oft von Prüfungen, die man bestanden hat. Und unsere Gesellschaft hat inzwischen diese Form von Unemanzipiertheit hinter sich gelassen. Man kann das inzwischen gut lesen. Also es haut einen ziemlich rein, gerade wenn geschlagen wird, wenn sie merkt, dass sie selbst keine gute Mutter sein will, weil sie kein gutes Vorbild hat von der eigenen Mutter. Das macht einen betroffen. Gleichzeitig ist es natürlich einfach auch eine historische Konstellation, die man inzwischen gut ertragen kann, einfach weil sie weit weg ist.
Tove Ditlevsen nahm sich mit 58 Jahren das Leben, und auf der Beerdigung waren sehr, sehr, sehr viele, ja, vor allem Leserinnen dabei. Das sei noch ergänzt. Ditlevsen erzählt in diesen 3 Bänden der Kopenhagener Trilogie über ihre Kindheit, Jugend und Abhängigkeit. Die Bücher sind im Aufbau Verlag in deutscher Übersetzung von Ursel Allenstein erschienen und stehen auf Platz 1 der SWR-Bestenliste im März. Damit kommen wir zum Ende dieser Sendung. Die Bestenliste gibt es selbstverständlich auch in voller Länge, etwa zum Nachlesen im Internet auf unserer Homepage swr2.de. Im gut sortierten Buchhandel und in vielen Stadtbibliotheken liegen wie immer die Flyer mit zahlreichen Informationen zu den insgesamt 10 Büchern der jeweils aktuellen Bestenliste aus. Aus der Jury haben heute diskutiert diskutiert. Cornelia Geißler, Michael Braun und Dirk Knipphals. Aus den besprochenen Büchern haben Antje Keil und Sebastian Miro gelesen. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.